Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute spreche ich mit Peter Kabel. Und wer Peter Kabel nicht kennt, kennt das Internet nicht. Peter, danke, dass du die Zeit nimmst.
Gerne. Ist doch toll, dass ich hier so eine tolle Vorstellung von dir bekomme.
Was hast du dir denn vorstellen? Jetzt verrat nicht, was ist hier?
Jetzt Neues. Was hast du für...
Also, die erste Frage ist, ich schieße mal noch eine vor. Du postest auf Facebook, aber nicht so sehr auf LinkedIn. Was ist der Grund?
Das ist eine Beobachtung, die irgendwie der Algorithmus von LinkedIn dir scheinbar vorgaukelt. Ich poste eigentlich viel regelmäßiger auf LinkedIn, da aber meistens auf Englisch, weil ich eben auch viele Menschen habe, mit denen ich irgendwie zu tun habe, die eben eher englischsprachig sind. Und auf Facebook poste ich eigentlich eher so ein bisschen lauligen Privat.
Das sind die wirklich spannenden Sachen.
Welchen Post du da meinst?
Das Elektroauto aus Indien. Und zwar, das war wirklich genial. Das war ein Weckruf an die deutsche Industrie und der war wirklich wert, dass er überall gepostet wird, nämlich über dieses Auto. Und da hast du gesagt, die Inder preschen mit einer solchen Geschwindigkeit voran und das hat keiner hier auf dem Radar.
Ja, genau so ist es. Also in der Tat, dieser Post war crazy. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, obwohl ich schon so lange online bin, noch nie einen Post gehabt, der so viral durch die Decke ging. Ich weiß nicht, ich glaube 2000 irgendwie Reaktionen oder sowas. Also bei mir ist normalerweise 20 und dann habe ich schon das Gefühl, ich bin in Social Media eben. Und was war der Post? Der Post war eben anlässlich einer Indienreise, die ich wieder mal gemacht habe. Ich kenne Indien eigentlich ganz gut, schon seit vielen, vielen Jahren, seit 20 Jahren. Um genau zu sein, ich habe in Indien in Startups investiert, so Digital-Startups schon 2006, 2007. Ich bin dutzende Mal dort gewesen und jetzt eben wieder mal so mal in unter anderem der Hamburger Wirtschaftssenatorin, die Dr. Leonard, die sich das indische Ökosystem mal anschauen wollte, jetzt so einer Delegationsreise. Und der konkrete Post ist tatsächlich so, während dieser 2 Wochen, die ich jetzt in Indien war, wieder ist mir ein Auto aufgefallen. Das ist ein Auto, von dem ich zunächst gar nicht wusste, woher es eigentlich kommt, weil das Branding mir richtig, richtig bekannt war und so weiter. Es fuhr mehrmals an mir vorbei, aber das hat man auch sehr in der Welt, weil es irgendwie anders aussieht als die normalen Autos, die in Indien durch die Gegend fahren. Ich dachte zuerst, es ist ein chinesisches Auto, weil die Chinesen, die preschen ja, was die Autos angeht, noch viel mehr als alle anderen auf dieser Welt voran und bauen ja wirklich sehr, sehr gute Autos, die unseren Autos, glaube ich, erhebliche Probleme bereiten werden, weil sie eben wirklich bessere Specs haben, genauso gut verarbeitet und sonst wie sind und haben sie eben ein Drittel oder die Hälfte dessen Kosten. So muss man sich fragen, was ist mehr der Badge BMW oder Porsche oder Mercedes wert? Ich bin Car-Guy, ich bin ein alter weißer Mann, ich habe jahrelang für die Autoindustrie auch gearbeitet. Insofern mich begeistert das irgendwie und ich bin deswegen natürlich sorgenvoll, aber auch gleichzeitig interessiert, was andere so hinkriegen. Jetzt fahre ich da eben durch Indien und dann sehe ich dieses Auto und dann sehe ich das vor dem Tor eines Bekannten stehen, den ich gleich besuchen will. Ich mache einige Fotoaufnahmen, weil das da endlich steht. Ich kriege raus, das ist ein indisches Fabrikat, das nämlich von Mahindra war, einem indischen im Grunde genommen Traktoren, Landmaschinenhersteller, der ein bisschen in Autos hierüber diffundiert war in den letzten Jahren, wie ich es beobachtet habe. Ich gehe rein zu meinem Bekannten und sage, Mensch, da steht ja echt ein interessantes indisches Auto vor der Tür. Sagt er, ja, das ist das Auto von meinem Sohn. Der hat mich dann auf eine kleine Wunde und einen Block mitgenommen, netterweise, so dass ich das auch von innen so ein bisschen wahrnehmen konnte und so weiter. Und dann, ich fand's nicht schlecht, muss ich sagen. Das kostet ja nicht mal 30.000 Euro umgerechnet. Das ist, wie ich dann später recherchiert habe, aber eine tragische Geschichte. Für die Deutschen noch tragischer als nur, dass da ein Auto entsteht, was irgendwie wie versandt aussieht, was aus einem Land kommt, wo die meisten würde wahrscheinlich sagen, wir sind ein Entwicklungsland. Ne? So ist es ja nicht, sondern es ist ja, es entwickelt sich ja sehr stark. Ne? Emerging ist der richtige Begriff, aber jedenfalls aus diesem Land kommt also dieses Auto, was erkennbar irgendwie so aussieht, als hätte jemand sich hätte jemand Spaß gehabt dabei, ein Auto zu machen. Ich muss es ja gar nicht schön finden, wie es aussieht, sehr kantig und so weiter. Aber es ist erkennbar, da hatte jemand Spaß, ein Auto zu machen. Es ist auch innen erkennbar, das ist irgendwie was, was irgendwie einen Charakter hat, ne? So, an dem man sich natürlich auch reiben kann. Und sage, kann sie furchtbar aus oder was weiß ich, ne? Jedenfalls kostet nicht mal 30.000 Euro, hat Hinterradantrieb, fährt 500 Kilometer im Jahr, hat eine Surround-Kamera, hat eigentlich alles, was ein Auto im Wesentlichen braucht, inklusive des Charakters. So, jetzt kommt die Geschichte. Hab dann später im Märchen ein bisschen schlau gemacht, was ist denn dieser Mahindra BEF6 und da gibt es auch einen größeren für die E9. Und dann hat mir eine AI, ist vielleicht ein schöneres Segway zu unserem eigentlichen Thema, hat mir also eine kleine Abhandlung darüber verfasst und daraus kam heraus. Das Unternehmen Mahindra hatte vor, im Jahr Anfang 2025 eben ein interessantes, spektakuläres Auto auf den Markt zu bringen. Zu diesem Zwecke sind sie zuerst zur VW gegangen, um sich dort 1 Million Batterien und Elektromotoren in diese ganze Chassis-Einheit von denen sozusagen liefern zu lassen. VW hat den Vertrag auch unterschrieben. Nur blöderweise hat dann VW irgendwie 2 Jahre gebraucht, bis sie überhaupt angefangen haben, ernsthaft darüber nachzudenken, offenkundig. Die haben sich in IP und sonstigen Sachen verstrickt und haben Akten ohne Ende produziert und irgendwann wurde es Mahindra zu dumm. Und dann sind sie einfach nach China gegangen, haben bei BYD die Batterien gekauft, haben bei Valeo in Frankreich den Elektroantrieb gekauft, haben ihre Sachen so zusammengesteckt, dass sie Anfang 25, so wie sie es beabsichtigt hatten, ihr Auto auf dem Markt haben, sind dadurch jetzt irgendwie haben davon 30.000, 40.000 Stück schon verkauft, sind jetzt 2 größten indischen Automobilhersteller avanciert auf diese Weise so. Und das ist ja eigentlich die noch spektakulärere Geschichte für uns Deutsche, für uns, die wir doch eigentlich, weiß ich nicht, uns jedenfalls anders fühlen und anders geben und anders uns selber wechselseitig bestätigen, dass wir sind. Und wir sind halt so, ne? Der Deal ist von VW weg, der ist jetzt bei BYD. Macht nicht den Anschein, als sei Mahindra darüber unglücklich oder irgendwie die Inder, die dieses Auto kaufen, unglücklich oder es würde das Auto daraus entstanden sein, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein Auto entstanden an uns vorbei, weil wir so trottelig waren, nicht wir, sondern jetzt eben in dem Fall VW, aber jedenfalls, genau, das ist die Story. Und das ging tatsächlich viral, wie gesagt, über 2000 Reaktionen auf diesen Post. Und die Hälfte ungefähr der Leute haben es einfach gar nicht kapiert. Die haben gesagt, er sieht doch hässlich aus. Die Inder sind doch, weiß ich nicht, die können doch nicht Autos bauen, die und so weiter und so weiter. Ne? Nur maximal die andere Hälfte, ich glaube, es wäre ein Drittel, wie überhaupt irgendwie bei dem ist überhaupt klar geworden, dass es ja im Grunde genommen eine ganz grausame Geschichte ist für uns. Ne? Naja, so ist das.
So, und so ist das. Das heißt, Indien ist schneller als wir, wächst schneller als wir. Und jetzt komme ich zu meiner zweiten Frage, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Ich beobachte sehr stark Ägypten und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin eher der Ägypter als du, weil ich bin immer optimistisch. Du drosselst mich dann und bremst mich dann ein bisschen. Ich habe auf der Heimtextil gehört, wie die ägyptische Textilindustrie boomt und ihre Zahlen übererfüllt. Ich habe auf der Fruit Logistica in Berlin mit dem Landwirtschaftsminister gesprochen und der hat mir erzählt, wie er seine Zahlen übertrifft und wie das Wachstum geht. Und kommende Woche bin ich auf der ITB und da wird mir wahrscheinlich der Tourismusminister genauso erzählen, wie seine Wachstumszahlen durch die Decke gehen und seine Ziele erreicht werden. Also irgendwie schaffen die Ägypter es, ihre hochgesteckten Ziele zu erreichen. Hast du da was auszusetzen dran? Oder siehst du das auch so, dass die sicher nicht so schnell wie die Inder, aber schneller als die Deutschen wachsen?
Na gut, das ist ja keine Kunst, ne? Also das weiß nicht, was alles
ist. Das war die härteste Antwort, die es geben konnte.
Das ist ja die Realität. Also wir wachsen gar nicht. Dann ist ja jeder, der ein bisschen wächst, schon schneller als wir. Richtig, die Inder behaupten, sie würden 7,5% wachsen im Jahr. Das hört sich natürlich irrsinnig an, ne? Das ist auch so eine verrückte Entwicklung, die da stattfindet, ne? Da schüttet alles und rüttelt und es ist jetzt ja keineswegs nur gemütlich, ne, wenn das so wächst, weil dann ist keine Energie da und das nicht da und alles ist eigentlich immer zu wenig und so weiter, ne? Das heißt ja eben auch, solche Märkte, ich weiß jetzt nicht, wie die Wachstumsquote Ägyptens ist, ich würde denken, die ist geringer wahrscheinlich, ne? Aber die wird schon auch da sein, so, aber in diesen Märkten ist es ja so, dieses Wachstum, und das macht mich manchmal so, du sagst, ich bin skeptisch. Ich bin auch bei den Indien so ein ganz klein bisschen verhalten, ne? Skeptisch ist der falsche Begriff. Es ist einfach so, man muss verstehen, in Indien kommen jedes Jahr 30 Millionen Menschen von der Schule, Schulabgänger. Das heißt, die brauchen Wachstum. Da ist eigentlich 7% zu wenig. Ja, weil das bedeutet trotzdem, dass es eigentlich für jeden Einzelnen und in der Gesamtentwicklung irgendwie hart. Und ein bisschen ähnlich ist es ja natürlich auf viel geringerem Größenniveau mit Ägypten, wo ja auch ein Bevölkerungswachstum ist, wo noch sehr junge Bevölkerung ist und so weiter. Und damit natürlich auch Wachstumsschmerzen, aber auch Wachstumsanfordernisse da sind, die jetzt hierzulande gar nicht nötig sind. Wir würden ja gar nicht 7% wachsen wollen. Ne? Wir würden ja ein bisschen da froh, wenn wir mal 2% oder 3% wachsen. Das wäre ja so was wahrscheinlich Stabiles für uns. Ne? Und so, genau.
Aber wir sind so, liebe,
schrumpfende Gesellschaft. Und das ist natürlich die entscheidende Frage in dem Zusammenhang.
So, liebe Marketingmanager, die ihr zuhört, Peter und ich kommen jetzt endlich zum Thema, und zwar wieder über Indien. Es gab den großen AI-Gipfel in Indien, also auch in dem Fall versucht Indien da massiv mit dabei zu sein. Gibt es dazu irgendwas noch zu erwähnen? Also diese ganzen Aktivitäten, die fahren, scheinen ja Hand und Fuß zu haben. Einige Deutsche waren auch dort.
Ja, und es ist auf jeden Fall natürlich eine Demonstration der Entschiedenheit. Da sind ja auch Botschaften mit verbunden, wie, wenn man das jetzt mal mit amerikanischen vergleichbaren Botschaften vergleicht, sehr inklusiv sind, sagen, AI muss für alle da sein. Ich hatte die konkreten Formulierungen gerade nicht im Kopf, aber es ist so ein bisschen die Botschaft, ne? Eine responsible AI und solche Dinge. Und das ist natürlich ein Statement, ne? Ist klar. Auch Indien hat natürlich mit der AI-Disruption zu tun. Ne? Die indischen Tech-Zentren sind ja, das sind arbeiten Millionen von Menschen, das ist ja kein unwichtiges, ein wichtiger Teil des Wirtschaftslebens. Und da wird natürlich die AI-Diskussion schon auch ihre Furche durch Schneise durchschlagen. Es ist bedauerlicherweise unabdingbar, unabwendbar sozusagen. Nun mal sehen, wie die indische Gesellschaft mit dieser Herausforderung umzugehen weiß. Wir Europäer haben unsere Herausforderungen. Jeder hat diesen ein bisschen anders gelagert. Ne? Aber ich denke, ja, genau. Und dieses indische Statement, so inklusiv zu sein und irgendwie alle mitzunehmen und das Thema Souveränität, Datensouveränität etc., das ist ja viel höher aufgehängt, als es bei uns der Fall ist. Bei uns ist ja die Politik dazu, finde ich, relativ sprachlos. Also ich höre jetzt nichts, was wo jetzt der Bundeskanzler Merz jetzt irgendwie eine AI, weiß ich nicht, Rede an die Nation hält. Der Prime Minister Modi, das wäre die Entsprechung in Indien, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingspolitiker oder sowas, aber der macht halt so eine Botschaft, ne? So, und die geht halt ans ganze Land und an die Welt und so weiter. Daran kann man ja schon erkennen, wie der Stellenwert auch ein bisschen gesehen wird.
So, und damit sind wir voll bei unserem Thema, nämlich AI. Und jetzt möchte ich gleich mit einer speziellen Frage kommen, weil ich gerade unsere KI-Konferenz, unser CFKI vorbereite, was übernächste Woche in München ist. Und wir haben jetzt mit KI-Agenten zu tun. Das heißt, meine Beobachtung ist, dass diese KI-Agenten, und ich rede jetzt nicht von B2C-Agenten, also so von Shopping-Agenten oder Buchungsagenten, sondern B2B-Assistenten, das heißt also Fachkräfte, die mich unterstützen bei ganz konkreten Aufgaben wie beim Suchmaschinenmarketing, wie beim Hyperpersonalisieren von Mailings, wie beim Erstellen natürlich von Content, dass diese KI-Agenten eventuell doch schon dieses Jahr kommen. Und diese Frage musste ich jetzt dir stellen als der sehr sehr nachdenklichen und sehr kritischen Menschen. Ich habe den Thomas Knüver noch nicht persönlich gefragt. Der hat nämlich gemeint, nö, das schieben wir mal wieder auf 2027, nachdem das sowieso nichts wird. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also ich schätze den Thomas Knüver auch sehr. Deshalb kenne ich das Zitat nicht, den Kontext natürlich nicht, aber ich sehe es ein bisschen ähnlich. Ne? Also die ganze KI-Entwicklung ist ja unheimlich stürmisch, ne? So. Und die nimmt ja, die verspricht natürlich auch vieles. Das ist ja immer so bei solchen technologischen Innovationsschüben, ne? Da ist ein großes Versprechen. Die nimmt aber natürlich nicht alle und jeden gleichermaßen mit. Und ich erlebe eigentlich eher, dass wir so ein bisschen fast so ein Kassenjammer ein bisschen kommen, weil viele eigentlich noch mit der allerersten Verwendung von KI-Fremden, aus unterschiedlichen Gründen, so kann man gleich noch drauf eingehen und eigentlich vielleicht eher so ein bisschen eine Ernüchterung dann auch da ist, wieso KI macht doch alles automatisch. Wie, der braucht mir das noch Zeit, dann so noch, braucht noch Investments, muss man noch trotzdem sich mit beschäftigen und so weiter. Und dann wirbt so und dann auch oftmals eine Ernüchterung jetzt, was den konkreten Qualitäts, was konkrete Qualitätsoutput angeht, ne? Also zwischen so mal schnell beeindruckt zu sein, boah, ey, das ist jetzt um eine Minute entstanden, ist ja verrückt, und dann genaue Prüfung von diesem Text oder von diesem Bild fördert eben zutage, dass es doch halt nicht production ready ist. Also ich meine jetzt gar nicht irgendwie Fantastereien oder ne, dass diese ganzen Dinge oder sechs Finger an den Händen oder sowas, sondern subtilere Dinge. Also ist das Logo noch scharf überhaupt? Oder weiß ich nicht, ist die Blickrichtung von dem Mensch eigentlich die richtige Richtung oder guckt er leicht silberblickmäßig jetzt plötzlich daneben? Oder ist der Text wirklich so, wie ich es ihn haben möchte, oder hat er nur einfach erstaunlich viele Bullet Points, die irgendwie intelligent klingen, etc. Das sind ja so die Realitäten, die realen Dinge, die Menschen merken, ne? So, und deswegen also jetzt noch weiter zu gehen und zu sagen, all das, was jetzt hier schon im Einzelbetrieb nur häufig funktioniert, im besten Fall gehabt, so, das wollen wir jetzt gleich noch automatisieren, durch irgendwelche Agenten unabhängig von uns erledigen lassen und so weiter. Also da, dass ich sage nicht, dass es nicht geht. Ja, so im Gegenteil. Ich sage, das ist verrückt, was man eigentlich aus AI rausholen kann. Inklusive sollte relativ autonom agieren, das Systeme, die dann irgendwie ein paar Städte autonom gehen können. Aber ich glaube, wir sind leider noch nicht so ganz da.
Peter, ich wusste es. Ein Gespräch mit dir bringt immer einen wahnsinnigen Erkenntnisgewinn. Also, du sagst Folgendes. Weil diese KI-Companies uns im Moment das den Himmel auf Erden versprechen und diese ganzen KI-Agenten uns ein Paradies auf Erden erlauben, merken wir, dass die Realität brutal anders ist und werden eventuell dann wieder erstmal langsamer machen. Das ist das, was ich bei dir raushöre. Ich kann es selbst bestätigen. Ich habe mir heute Morgen von ChatGPT einen schönen Banner machen lassen. Der war wirklich schön, bis ich gemerkt habe, dass die Speakerin neben mir, dass sie gar nicht Speakerin ist, sondern es war eine Fantasiefrau. Dann habe ich eben gerade als Herausgeber Nano Banana die Meldung gepostet. Nano Banana 2 kann jetzt das und das und das und das alles. Und zwar in der Gratis-Version. Habe das eben ausprobiert. Das Ergebnis war desaströs.
Ja, das kann gut sein. Jetzt mal ganz frech gesagt, also wer ChatGPT zum Bild generieren benutzt, der weiß auch sowieso nicht, wie das Tooling irgendwie sinnvollerweise sein soll. Dafür gibt es ja Spezialwerkzeuge, die das ganz besonders gut können und so weiter. Nächster Punkt, wer glaubt, mit Latis AI beizukommen, das ist nicht so. Also ich kann mich outen, ich bin seit ungefähr 6 Wochen krasser Anhänger von Claude 4.6, von dem ich glaube, das ist wirklich so dermaßen Next Level ist, als alles andere, was ich sonst so kenne, dass ich da wirklich der Sache verfallen bin. Aber mit meinem anfänglichen $15 pro Monat Plan bin ich genau 45 Minuten lang gekommen. So, und seither bin ich auf dem, ich weiß nicht, was es ist, $80 oder $90 pro Monat Level. Mit dem komme ich jetzt auch schön klar. Ich will nur sagen, also die Zeit, in der AI umsonst ist, die geht vielleicht auch ein bisschen vorbei. Es ist ja immer noch, ein unfassbarer Produktivitätsgewinn, den man dadurch haben kann. Deswegen sage ich es jetzt extra so. Man kann unfassbar gute Bilder produzieren. Ich bin ja hinter Cockneyberg und ich kann dir sagen, wir haben auch Workflows, wo die Logos dann wirklich scharf sind und wo die Leute in die richtige Richtung gucken und wo das alles production grade ready ist. Ne? So, aber eben, es kostet natürlich bei uns auch Geld. Es kostet jetzt nicht Millionen, aber es kostet halt mehr als nichts, ne? So, und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man dann auch das richtige Tooling sich auswählt. Und
Peter, danke für die Antwort. Und wie bequem ist das für jemanden wie mich? Also ich bin kein Grafiker, sondern ich hätte gerne meinen virtuellen Grafiker, weil die Alternative ist nämlich, dass ich bis Dienstag warten muss, bis unsere Grafikerin dann in mehreren Ping-Pong-Spielen mir was geliefert hat. Es war schlicht und einfach die Geschwindigkeit. Das heißt, wie bequem ist euer Tool? Kann ich mich so bequem anmelden oder ist es komplizierter?
Also anmelden kannst du mich natürlich ganz easy.
Okay.
Du kannst als Individuum da auch, gibt's auf individuelle Pläne sozusagen und hast so eine bestimmte Anzahl für Credits und so weiter.
Ja, genau.
Auch. Dann wirst du voraussichtlich ja jetzt so Einzelstücke herstellen wollen. So.
Ein Banner, ein LinkedIn-Post.
Genau, das kannst du damit natürlich auch tun. Da ist ja ein bisschen die Kunst zu wissen, wie prompte ich etwas? Da haben wir unterstützende Tools, da gibt es auch LLMs, die dich darin unterstützen, ne, dass du dann.
Der Prompt ist sauber, am Prompt lag es nicht, der Prompt war sauber.
Dann gibt es natürlich noch Referenzbilder, die kannst du hochladen, ne, so, wenn du dann dein Porträt oder was weiß ich, was in die Szene ist, ne, genau, so. Das ist ein Verwendungszweck, der sicherlich gut und wichtig ist, aber wenn wir jetzt über Marketing nochmal zurückgehen, von dir individuellem Content Publisher jetzt, so wenn du jetzt in einer Marketingfunktion bist und du hast jetzt, weiß ich nicht, also das praktische Beispiel, wir haben einen Kunden, der hat hunderte von visuellen Assets in seiner Datenbank, also Visuals, die müssen jetzt alle umgestellt werden, weil aufgrund von regulatorischen Umständen die Leute jetzt alle Schutzausrüstung haben müssen. Die müssen jetzt alle in eine Maske und so ein Dings haben. Und jetzt ist es so, dass wir uns eigentlich auf sowas spezialisieren. Verstehst du, so Cases, wo wir wiederholende Muster erkennen, Hintergründe ändern, Kleidung ändern, Virtual Staging von Immobilien, also Möbel irgendwo reinstellen. Verstehst du, so, das sind so Standards, ne? Und wir denken eben, eine Kampagne, Marketing heutzutage, wenn man darüber Assets nachdenkt, dann redet man ja nicht über ein Heizelstück. Also du jetzt ja, du brauchst dieses Eisbär Banner. Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Food-Anbieter bin, Hersteller bin, dann habe ich ja Key Visual, aber dann will ich es in unterschiedlichen Formaten haben. Ist eines der Workloads, die wir bieten, kommt dann hinten raus, etwas, wo dein Logo scharf ist, was, wenn du das mit Nano Banana von der Stange machst, ist es unscharf. Oder ne, zu den ganzen Abformate, die man für Breithof und so weiter für alle möglichen Plattformen braucht. Oder du hast eben diese Aufgabe, von der ich gerade sprach. Du hast Images, die möchtest du, da möchtest du die Szene ändern. Dein Grill, den möchtest du jetzt eben von Frühling auf Herbst auf Winter umstellen. Möchtest du auch eine Terrasse oder in, weiß ich nicht, in einer Grasumgebung haben und so weiter. Solche Dinge, ne? So. Da kommst du immer auf die gleiche Frage. Der Grill muss weiterhin scharf sein, der muss stichhaltig sein. Die Hand von dem Grillmeister darf jetzt nicht plötzlich irgendwo sein, wo es mal heiß ist, sondern die muss den richtigen Griff anfassen. Und all diese Dinge sind bei den Off-the-Shelf-Modellen eben nicht da. Und die bieten wir an. Und das ist genau das, wo wir sagen, vom Spielplatz 2025, boah, ey, was kann ich alles machen? Zur Production Readiness eben zu sagen. Und jetzt setze ich das tatsächlich in meinem Tech-Stack oder nee, mein Marketing-Stack ein. Und jetzt fragst du, wie komplex ist das? Das ist so reduziert in den Notwendigkeiten dessen, was du dann da machen musst, dass es auch ein Werkstudent machen kann. Das hört natürlich jetzt niemand gern, ne, so, aber im Prinzip kann es auch ein Werkstudent machen. Natürlich, und jetzt kommen wir wieder zum Qualitätsthema. Selbst wenn die Qualität bei uns jetzt im Cognitwerk erstaunlich gut ist, also auch konsistent und so weiter, alles trotzdem am Ende muss da einfach ein Mensch ran und muss gucken, ist das richtig oder nicht. Aber du hast keine Post-Production mehr, die jetzt heute sonst da im ATW plötzlich nochmal eine Stunde kostet, bis du das Logo wieder scharf da reingefriemelt hast und so weiter. So, das ist, glaube ich, verstehst du, das sind die kleinen Schritte, die wir aktuell im Marketing gehen müssen, um AI wirklich einsetzen zu können. Ja, dann habe ich hier plötzlich 100 Dinger, die richtige Schutzkleidung on hat, muss es nicht neu shooten, muss dafür nicht 6 Monate Zeit in Anspruch nehmen und weiß der Teufel was für Kosten, sondern eben kann es wirklich relativ smooth durcharbeiten. Ja,
ja, ja.
So
ja,
ist es ja, eben. Ja. Also Bilder sind halt sehr viel komplexer als Texte. Das es gibt das Sprichwort auch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ne? Und deswegen, wenn irgendwas Falsches am Bild, dann sagt es halt mehr als 1000 Worte, gewissermaßen. Das ist relativ komplex, weil eben auch dieser Zusammenspiel zwischen, ich verbalisiere es, Prompt, ne? So, und wie visualisiere ich das und so weiter, das erfordert auch ein bisschen Übung. Das ist eben weiterhin etwas, was im Grunde genommen ausgebildete Menschen machen müssen. Das ist jetzt nur, also ja, wenn man natürlich ein bestimmtes Qualitätsniveau erreicht möchte.
Ja, also ja,
das ist ein bisschen einfacher, aber auch nicht wahnsinnig viel einfacher, weil man hat vergleichbare Probleme dort, die halt leichter auszumerzen sind, weil man auch viel leichter AI auch zur Qualitätskontrolle nutzen kann. Das ist bei Bildern eben viel komplexer.
Genau. Nee, super Antwort und vielen Dank. Und verzeih, wenn ich jetzt im Folgenden ein klein bisschen provoziere mit meiner Frage. Also das eine ist das ganz Primitive, das mache ich momentan. Das heißt, ich arbeite mit den großen LLMs, weil es für mich eine Oberfläche ist. Aber ich brauche jetzt einen KI-Agenten als Grafiker. So, den bekomme ich jetzt bei Cogniwerk. Das heißt also, da kann ich reingehen, da kann ich das machen. 3 Entwürfe kriege ich auch, also weil ich gesagt habe, einzeln. Also ich brauche immer 3 Entwürfe, dann nehme ich mir das Beste raus und so weiter, aber es ist immer noch einigermaßen drin, dann wäre das ein Digital Asset Management, was für mich interessant wäre. Für meine Konferenz lade ich dann einmal die ganzen Bildelemente, die die Grafikerin gemacht hat, hoch und ihr macht mir daraus dann die einzelnen Sachen, die ich jeweils brauche. Weil das war bisher immer sehr viel Ping-Pong. In meinem ganz primitiven Fall, bei einer großen Marke sieht das natürlich ganz anders aus. Im Prinzip seid ihr dann soweit, aber du hast eine Einschränkung gemacht. Du hast die Einschränkung gemacht, dass ich auch noch ein bisschen prompten muss, können muss. Und im Moment ist das für mich doch recht umständlich. Da gehe ich zu dem einen und sage, mach mir einen Prompt, dann ändere ich den Prompt noch und so weiter und so weiter, bis dann der finale Prompt da ist, den ich dann einmal durchziehe bei verschiedenen LLMs. Und eigentlich wünsche ich mir einen Grafiker, der mir beim Prompt schon sagt, Thorsten, das kannst du vergessen, nee, beachte das und so weiter. Und ich helfe dir ein bisschen beim Prompten und dann kriegen wir das gemeinsam schon hin. Und das verstehe ich
unseren Agenten. Also erstens ist es so, ja, erstens vielleicht, dass du ein LLM wie ChatGPT oder Gemini oder irgendwas anderes, Claude zum Beispiel nutzt, um dir Textprompt zu machen, das macht Sinn. Ne? So, und viele, auch professionelle Nutzer, Designer oder sowas, würden das so tun und würden dann Copy machen und das in ein Bildmodell einpasten und dann dort ausprobieren und dann schauen, iterierend, was fehlt noch, was ist schlecht, was muss ich verbessern und so weiter. Ne? Da haben wir, wie gesagt, bei Cognivac eine kleine Abkürzung. Wir haben ein eingebautes LLM, das dir hilft, aus einem Prompt einen optimierten Prompt zu machen.
Ah, das meine ich, ja.
Dein eigentlicher Wunsch wäre doch, da ist dieser Zauberlehrling, der auf wundersame Weise jetzt irgendwie für dich die Arbeit des Grafikdesigners übernimmt. Ne? Das war ja deine Vision.
Genau.
Und naja, also verstehst du, je nachdem, was du möchtest, wenn du natürlich sagst, good enough ist good enough. Also primitive Dinge, das macht dir heute wirklich auf erstaunliche Weise, machen dir das schon, also eben Claude 4.6, wie gesagt, ich bin da vollkommen dem verfallen. Ne? Das ist eigentlich das erste Tool, was dir jetzt wirklich eine perfekte PowerPoint-Page macht. Und zwar auch wirklich im PowerPoint ausgibt, sodass du sie sogar nachher noch irgendwie vernünftig nachbearbeiten kannst und so weiter. Ne? Das ist schon, oder da Google-Dings, ne? So Google-Format. Ne? So. Also das ist schon schwer beeindruckend. Aber es ist natürlich unterkomplex. Verstehst du? Es ist eben nicht so, dass es jemanden die kommunikative Wurst vom Brot zieht. Und das ist ja die Aufgabe von Kommunikation. Ne? Also meine These ist ja, die Aufmerksamkeitsökonomie verändert sich dramatisch dadurch, dass jede diese sehr stark produktivitätssteigernden Tools besitzt, kann natürlich jeder auch jetzt irgendwie plötzlich Medien aller Art, Texte und Bilder erstellen, en gros, on scale. Das wiederum ist wie eine Art Tsunami an Aufmerksamkeit heischendem Zeug, was sich über uns ergießt, das erleben wir ja schon, und ich denke, das ist erst der Anfang, ja, wo wir jetzt stehen. Und wer dagegen angehen möchte, also wer trotzdem da denn irgendwie bestehen möchte, muss das mit den gleichen Methoden im Grunde genommen tun, wie es auch war, als die Flut noch nicht da war, sozusagen. Das ändert nichts an den Prinzipien. Du brauchst einfach eine überzeugende Idee. Das ist etwas, was ein Mensch macht und nicht Maschinen machen. Eine Maschine hat überhaupt keine Intention. Das geilste Modell dieser Erde steht nicht morgens auf und sagt, heute mache ich das und das. Das geilste Modell der Erde ist da eitel und wartet darauf, dass irgendjemand das anstößt mit irgendetwas. So, und diese Intention, dieses Wissen, was will ich eigentlich überhaupt erreichen? Das ist der Anfang, das ist ein menschliches, eine menschliche Fähigkeit. Und vielleicht bin ich ein alter Boomer und da ist Wunsch ein bisschen der Vater des Gedanken, aber ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwie in absehbarer Zukunft ändern wird. Weil diese Idee, diese Richtung, diesen Vektor irgendwie zu bestimmen, das ist eben etwas, das fußt ganz, ganz stark auf den originär menschlichen Fähigkeiten der Empathie, des Kontextverständnisses, all den Dingen, die halt im Marketing unabdingbar sind, weil sonst kann man eben nicht jemanden anderen erreichen, wenn man nicht empathisch sich in dessen Fragestellungen und so weiter hineindenken kann. So, und jetzt natürlich, die Idee muss da sein, dein Zauberlehrling, ne, verstehst du, der wird vielleicht am Ende, wie bei Goethe ist es, glaube ich, eben da Wassereimer um Wassereimer her scheppen, und es wird immer mehr werden, aber das ist nicht brauchbar, das führt zu nichts, ne, so, und das Gleiche ist eben, na klar, die Produktion kann jetzt natürlich irrsinnig anwachsen, ne, klar, so, aber dann wiederum die Selektion, das Auswählen, das Kuratieren, was von diesem Output ist jetzt wirklich auf meinem Konzept, on brand, in meiner Frage, befriedigt den von mir gestarteten Vektor. Ja, so. Und das ist wiederum etwas, was menschliche Kontextfähigkeit und all dieses bedarf. Ja, so. Und deswegen also Agenten in Ehren. Ach so, und dann ist das Werbemittel geschaffen. Dann musst du natürlich die Distribution dieses Werbemittels irgendwie optimieren. Und da können natürlich, ist ja klar, im Media Buying und in all den Aspekten, die darum eine Rolle spielen, da sind natürlich maschinelle Kontextfähigkeiten sehr viel besser funktional, als das jetzt in dieser in diesem kreativ Schaffenden irgendwie ist. Ne? So, ja.
So, jetzt hast du, Peter, jetzt hast du alle meine Fragen beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe. Das ist wunderbar. Das heißt,
dann haben wir Zeit für noch einen netten Snack.
Genau, so ungefähr. Also bis jetzt von ganz unten bis nach ganz oben. Ganz unten ist das allgemeine LLM, das kannst du vergessen. Der nächste Schritt ist ein einfacher Grafikdesigner, der aber eben digital ist. Das ist der allereinfachste Agent. Und ich gehe davon aus, dass du bei Cogniwerk auch solche Staffelungen hast, nicht nur nach Menge, sondern auch vielleicht nach Qualität. Das heißt, bei dem einfachen Grafikdesigner sind ganz einfache Sachen dabei. Aber Agenturleistungen werden, jede Agentur wird versuchen, in seiner eigenen KI-Agenten auch eigenes proprietäres Wissen mit reinzupacken, um eben das maschinelle Wissen anzureichern durch Erfahrungen, durch Kundengespräche, durch aktuelle Trends und, also all die menschliche Erfahrung. Und ganz im nächsten Schritt drüber, das hast du ganz deutlich gesagt, sehe ich genauso, da brauchen wir Menschen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber jetzt erstmal zu der Frage, dass also sukzessive Agenturwissen, dass man versucht, das in Systeme reinzupressen. Das heißt, es gibt den Cogniwerk-Agenten, es gibt aber beispielsweise auch den Serviceplan-Agenten und die sind jetzt vielleicht auch beide parallel bei mir im Einsatz. Ich merke aber, dass deiner irgendwie dann ein bisschen bessere Ergebnisse liefert.
Naja, also wie gesagt, nach meiner Kenntnis sind jetzt so Agenten im Grunde genommen in der eigentlichen Content-Produktion noch nicht so richtig aktiv. Ich kenne die Serviceplan-Geschichte, soweit ich die kenne. Ich kann ja auch nur lesen, nur das, was in der Öffentlichkeit zu lesen ist. Geht es ja da um so Themen wie Marktbeobachtung, Recherche, ja, solche Dinge. Ne? Und tatsächlich ist es natürlich so, willst du jeden Tag deinen Markt beobachten. Ja, so, und dann willst du halt jeden Tag ein Management Summary haben oder irgendwelche quantitativen Entwicklungen da auch beobachten etc. und so weiter. Ne? So. Und jetzt ist ja die Frage, wie kommt jetzt die Schnittstelle hin zum Werbemittel? Also in diesem ganzen Ideation, also aus einer Informationsbasis, seien die jetzt sehr faktisch wie Zahlen oder seien die auch so ein bisschen anekdotisch, weiß ich nicht was, ne? Und so aus so einer dann irgendwie, sagen wir mal, Personas zu extrahieren und dann irgendwelche User-Journeys sich ausdenken und sowas, da ist AI enorm hilfreich. Ne? So. Und da lässt sich natürlich auch durch bestimmte, sagen wir mal, markenspezifische oder meinetwegen auch agenturspezifische Anforderungen oder Guidelines oder ne, irgendwas so, das lässt sich natürlich beeinflussen. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich mal das ganze Thema Silicon Sampling anzuschauen. Das ist wirklich atemberaubend. Also Silicon Sampling ist ja, dass man synthetische Menschen interviewt und alle Welt klagt ja immer über die Biases, die Vorurteile, die in diesen AI-Modellen enthalten sind. Und hier wird jetzt aus den Biases plötzlich nicht ein Problem, sondern eine Chance, ne? Weil eben der Bias, wie stehe ich eigentlich zu, was weiß ich, E-Bikes oder wie stehe ich zu XY? Das sind ja auch Vorurteile, die da in diesen LLMs hinein eingegraben sind sozusagen und die kann man abrufen und das ist fantastisch. Also ich mache das jetzt eigentlich hier regelmäßig, auch in so einem Workshop jetzt diese Woche auch, wo eben Personas gebildet wurden, die wurden dann mit For-Planning-Daten sozusagen also angereichert, würde man das wohl nennen, ja, so. Und dann wurden die eben befragt, wie man jemand auf der Straße eine Straßenumfrage machen könnte. Und die antworten in einer Art und Weise, wenn man das richtig portet und wenn man das richtig organisiert, dann antworten die also auch in Umgangssprache, ne? So mit irgendwelchen Äs und Ös und irgendwelchen, also es ist wirklich stunning. Die Teilnehmer von diesem Workshop diese Woche, die sind wirklich fast in Ohnmacht gefallen, weil sie das niemals erwartet hätten. Und das ist natürlich ungeheuer produktiv. Das ist verrückt, weil du kannst innerhalb, sagen wir mal, wenn du vernünftige Daten, eine Datenbasis hast, und vor allen Dingen, wenn du erfahren bist, wenn du weißt, was muss ich jetzt eigentlich tun, ne? So, dann kannst du da wirklich Business-Konzepte zusammenschrauben in Windeseile, und das ist nicht so, dass das irgendwie Quatsch ist, sondern das hat dann wirklich Hand und Fuß, ne? So. Aber jetzt kommt ja zu dieser Frage, okay, jetzt habe ich diese Persona, das ist jetzt der Max Müller, der in der Vorstadt irgendwas, dieses Alter und gehende Soziografie und so weiter hat. So. Und wie spreche ich diesen jetzt an? Klar, ich kann mir jetzt, Kampagnenideen machen lassen, und da kann ich mir auch 100 machen lassen und so weiter. Das ist ja super, ne? So, aber trotzdem, am Ende, verstehst du, muss ja ein Bild entstehen, muss ja ein Video entstehen, muss ja jemand sagen, das ist die Headline und die nehmen wir jetzt, ja, so. Und da sage ich dir, ich glaube nicht, dass das Maschinen in absehbarer Zukunft tun können. Natürlich kann man sagen, das müssen die ja gar nicht, können ja Trillionen von Varianten machen und die mit Milliarden von Menschen testen und vergleichen, aber das ist ja, wenn du es genau nimmst, heißt es ja, unsere Augenbälle sind nichts wert. Das heißt, man könnte uns auch Kram vorstellen und dann würden wir halt jetzt nicht klicken und dann und so weiter. Das ist ja eine gruselige Vorstellung, verstehst du, wenn alle Welt jetzt irgendwie eigentlich das Testbett für irgendwelche Marketingbots wird oder so. Deswegen glaube ich, dass, oder hoffe ich auch, natürlich, ja, ich wünsche mir das auch ein Stück weit, dass unsere Augenbälle weiterhin irgendeine Art von Bedeutung haben, von Wert darstellen, und dass deswegen eigentlich niemand auf die verrückte Idee kommt, einfach Quatsch random auf uns irgendwie einprasseln zu lassen. So, das ist ja so ein bisschen, wie gesagt, mein Wunsch. Ja, so, genau.
Ja, und genau, also du sprichst es an. Es gibt verschiedene Agenten. Ich habe auch mit Kolja Dams gesprochen. Der war ganz begeistert von seinen Agenten, die sie im Bereich Event haben, wo die eben bei Events schon vorhersagen können, ob das was wird oder nicht und mit welcher Zielgruppe und so weiter. Das gibt's in ganz unterschiedlichen Bereichen. Aber jetzt nochmal zurück zu eurer Kernkompetenz mit Cogniwerk. Also die Grafikdesigner, ich übertreibe jetzt mal wieder ein bisschen, das ist eine der Formen. Und ich habe mit Serviceplan auch noch nicht gesprochen, aber ich werde es rauskriegen, wie weit die in dem Bereich auch was anbieten. Aber es gibt andere Agenturen, von denen weiß ich, dass sie bereits was haben. Und wenn hier irgendjemand zuhört und sagt, ich weiß da was, was du nicht weißt, bitte schickt mir eine E-Mail und sagt mir Bescheid. Ich versuche im Moment so ein bisschen den Überblick zu bekommen, was gibt's da schon und was gibt's da noch nicht und wo könnte es hingehen? Aber allein übrigens mit dem, was du eben gesagt hast, zu den Agenten im Marktforschungsbereich, das ist doch ein Indiz dafür, dass da einiges auf uns zukommt, und zwar eventuell schon in 2026.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, das ist, also ich benutze jetzt nicht unbedingt Agenten. Ich mache das durch Prompten mit einem Claude-Modell oder mit einem GPT-Modell oder sowas, ne? Und natürlich, wie gesagt, alles, was so Agenten machen, ja eigentlich immer nur dann Sinn, wenn du etwas hast, was du in der gleichen Art und Weise immer wiederholen möchtest. Dann macht ein Agent Sinn, ne? So. Oder es macht ja Sinn, wenn du eben, ja, doch, genau, das ist eine der
Fälle. Ja, sehr genau.
Und ja, also wie gesagt, das Wettbewerbsumfeld des Kunden X, das ist relativ stabil. Das möchte ich jeden Tag trotzdem genau beobachten und möchte irgendwie Alerts haben, wenn da irgendwas passiert, was für mich interessant ist, ne? So, das ist ein wiederholender Vorgang. Das Erstellen einer Persona ist vielleicht auch ein wiederholender Vorgang, aber ob ich da jetzt einen Agenten brauche, da würde ich vielleicht einfach ein Template-Prompt haben und sagen, so, der hat sich bewährt und den könnt ihr alle benutzen, und da gibt es eine Template-Datenbank, da könnt ihr reingucken und euch den mal nehmen und dann den irgendwie ausarbeiten oder was weiß ich. Also, ne, so, das ist ja dann, die Wiederholung ist ja nicht immer gleich, sondern die variiert ja dann doch erheblich, und deswegen weiß ich nicht, Agenten, ja.
Okay, na, ich frage jetzt auch vor dem Hintergrund, ich habe natürlich viel mit meinem Kernthema E-Mail-Marketing zu tun, und im E-Mail-Marketing ist es so, die meisten Menschen denken, bei E-Mail-Marketing ist ganz einfach, die Wahrheit ist aber, es gibt eine Reihe von spezialisierten Softwareanbietern, die wissen so verdammt viel über die klitzekleinen Tricks und das und jenes, und dieses Wissen ist eben nicht in einem normalen LLM drin, sondern dieses Wissen ist bei der Agentur, und die Agentur sollte sich hüten davor, das irgendeinem LLM zur Verfügung zu stellen, sondern da muss jetzt ein geschützter Layer drüber kommen, wo das Agenturwissen ist, und darüber kommt natürlich mein Wissen als Kunde und die Interaktion aus diesen zwei Wissensbasis. Das heißt, der Dialog zwischen mir und meiner Agentur Ich weiß, wo die Skills meiner Agentur liegen. Die Agentur weiß, wo meine Anforderungen liegen. Und in der Kombination, in der Interaktion, im Moment interagieren da Menschen, in der Interaktion entsteht eben das optimale Ergebnis.
Also ich sehe es ein ganz klein bisschen anders, wenn du mir erlaubst.
Deswegen rede ich ja mit dir.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, es ist eine Illusion zu glauben, dass selbst die kleinsten Tricks und Kniffe vom E-Mail-Marketing oder sonst irgendeiner Sache auf dieser Welt nicht in den guten LLMs enthalten sind. Also ich habe es nicht ausprobiert, aber ich würde sagen, wenn ich jetzt mit Claude 4.6 einen Dialog darüber führe, wie mache ich eigentlich E-Mail-Marketing und worauf kommt es bei der Subject-Line an und was ist Best Practice hier und Best Practice da und bla 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 bla. Also da glaube ich, werde ich Dinge zutage fördern, ich bin da kein Professional drin, aber selbst du, wenn du dich als solcher fühlst, dann würdest du wahrscheinlich staunen, wie viel da eigentlich drin ist. Wie kriege ich das raus, was da drin ist? Ja, indem ich halt weiß, wie ich überhaupt was rauskriege. Ne? So, wie gesagt, das ist wieder die Erfahrungsthema. Also junge, unwissende Menschen haben von AI praktisch nichts. Erfahrene, seniore Menschen haben durch AI einen unfassbaren Hebel. Mein Bild dafür ist immer der Taschenrechner. Wenn du nicht weißt, was Multiplikation ist, ist die Kreuztaste auf dem Taschenrechner nur eine Taste. Wenn du weißt, was Multiplikation ist, dann ist das enorm hilfreich, weil es dir das Crunchen von Zahlen sowas von erleichtert und so weiter. So. Und so ist es hier eben auch. Also wenn du weißt, was du brauchst und wie du es zu beurteilen hast, was du kriegst, dann würde ich denken, ist alles Wissen, was du oder jede andere Top-Agentur im Bereich E-Mail-Marketing weiß, eigentlich vorhanden. Ich glaube, die Aufgabe von Agenturen wird künftig eigentlich viel eher sein, dieses Wissen irgendwie auf das Problem des Kunden irgendwie sozusagen abzustellen und anzupassen sozusagen. Ja, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und das hat ja auch damit zu tun, dass der Kunde ja häufig auch gar nicht genau weiß, was er eigentlich braucht und so weiter. Also da kommt ja ein Wissenstransfer zustande, der wieder etwas mit Erfahrung zu tun hat, der wieder etwas mit dem Einschätzungsvermögen zu tun hat. Wo steht der Kunde eigentlich? Der sagt mir, er möchte nach A, aber eigentlich muss er einen Umweg über B machen, sonst wird er niemals nach A kommen oder so. Ja, das ist ja im Grunde genommen der normale Fall. Und das ist, glaube ich, das, wo Agenturen künftig helfen können. Die helfen bei der Implementierung von AI-Systemen in die Unternehmensfragestellungen hinein, etc. Ja, so, genau. Okay. Und auch Softwareanbieter, die bislang SaaS sagten, das ist one size fits all, das ist das Angebot, was ich habe, das kannst du benutzen oder was ist. So, die werden eben feststellen, dass sie mit dieser starren Struktur nicht weiterkommen, sondern die werden eben auch in das Beratende hineingehen müssen und sagen müssen, ich passe das, was ich habe, auf deine Bedürfnisse an. Ich helfe dir sozusagen, das irgendwie miteinander zu verknüpfen, zu verzahnen, etc. Dieses Orchestrieren, das ist ja wahrscheinlich die Kernaufgabe, die Agenturen haben, und die haben auch eben SaaS-Anbieter ein bisschen jetzt bekommen.
Die Revolution im November 22 war ja nicht, dass Gen AI ganz neu erfunden wurde, sondern diese geniale Schnittstelle, also ein Fenster, und da gebe ich meinen Wunsch ein und das Ergebnis ist relativ gut. So. Und jetzt sind diese Fenster eben bei den großen LLMs, und meine Vision ist so ein bisschen, oder meine Hoffnung, sagen wir mal, meine Hoffnung ist, dass in Zukunft ich solche Fenster auch von beispielsweise SaaS-Anbietern, aber auch von Agenturen, die ja bisher keine Technikanbieter waren, dass auch die mir mit einer White-Label-Lösung natürlich dahinter, das ist klar, aber enriched, also angereichert durch eigene, du sagst jetzt die eigenen Erfahrungen mit der Schnittstelle, also mit den dummen Fragen vom Kunden und so weiter, aber irgendeine Art von Anreicherung, damit sozusagen zwischen mir, dem Laien, und dem Wissen dieser Welt irgendwo ein Ausgleich stattfindet, der am Ende dazu führt, dass ich das bekomme, was ich mir vorgestellt habe.
Ja, keine Ahnung. Also ich würde provokant sagen, wenn jeder Hans und Franz dir nur noch ein Fenster hinhält, dann ist doch jemand, der sagt, du kannst mit mir live sprechen, doch irgendwie Gold wert. Ich würde ja jetzt auf ein Peter Kabel-Fenster hinhalten, aber das würdest du ja nicht wollen, sondern du möchtest ja mit mir jetzt irgendwie diesen dieses Gespräch führen. Ne? So, und ich glaube deswegen, also wenn ich jetzt Agentur wäre, dann würde ich genau auf darauf nicht verzichten. Ne? Natürlich habe ich ein Fenster damit, wenn der Kunde nachts um 12 irgendwie einfällt, dass er mit mir sprechen möchte, dass er das da reinschreiben kann und einen Termin vereinbaren kann oder sowas. Ne? Aber es ist ein bisschen ähnlich wie in Restaurants. Die sagen ja, es muss ein QR-Code scannen und da auf der Taste, auf der Karte irgendwie deine Sachen.
Ja, fürchterlich, ja genau.
Eine Bedienung ist doch genau dazu da, mir das Gemütliche schön zu machen und mir diese Mühe nicht aufzuerlegen und so weiter, und hat ja damit auch ein Kontaktpotenzial, was ja nur ne, also wie auch immer. Also das würde ich einer Agentur jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ne? So, aber ja, dass man eben wie gesagt auch auf Seiten der Agentur natürlich die Tools einfach wissend benutzt, mit dem richtigen Vektor, mit dem richtigen Verständnis und so, das ist klar, ne? Und da weiß ja die Agentur auch mehr, was sie reinschreiben muss in das Window.
Ja, genau.
Weiß, ne?
Okay.
So, also, ne?
Ja, also das sind wir uns absolut einig. Das ist natürlich der Normalfall. Also der Normalfall ist das persönliche Gespräch. Aber genauso wie ich auch übrigens mit meinen SaaS-Anbietern persönliche Gespräche führe. Aber entscheidend ist, dass ich auch noch zusätzlich die SaaS-Software einfach so habe. Das war die Basis der SaaS-Revolution. Also mich interessiert halt, welche Rolle spielen die Agenturen? Also, dass die Agenturen intern natürlich massiv aufrüsten müssen, dass alle ihre Mitarbeitenden irgendwie maximal die Möglichkeiten nutzen, die sich bieten, ohne wie bei Accenture dann gleich mit Gehaltseinbußen zu drohen. Das ist vielleicht eine wichtige Sache, oder wie siehst du das?
Ja, klar. Also ich meine, das gilt ja nicht nur für Agenturen, das gilt für wirklich jedes Unternehmen, jede Institution auf dieser Welt. Jeder muss jetzt den Zugang haben zu diesen Tools, und die Unternehmen sind in der Pflicht, die Hürden, was weiß ich, Legal und verstehst du, all das, was da immer so in den Weg gerollt wird, als warum das nicht geht, beiseite zu schaffen und nicht herzuschaffen. Das ist ja, verstehst du, es gibt ja diesen Begriff der Dark AI. All die armen Menschen, die in Unternehmen arbeiten, wo sie keine AI nutzen dürfen, die dann ihre eigenen Computer wieder mitbringen, ihre Laptops mitbringen, damit sie von dort dann und so weiter. Ich meine, wo sind wir denn? Das ist die Realität in Deutschland. Ne? Und wie gesagt, da sind ja Unternehmen eigentlich eher so, dass sie das verhindern oder einhegen. Ja, klar, ich verstehe, da gibt's Datenschutzprobleme und so weiter und so weiter, aber diese müssen ja von den Unternehmen gelöst werden. Die können ja nicht als Barriere vor diesen Produktivitätstools stehen. Ne? Und wenn die Unternehmen da jetzt ein paar Wochen brauchen, fein, aber dann muss es irgendwie geschafft sein. Ne? So, es gibt ja auch Anbieter, die compliant sind. Jetzt muss ich nochmal Werbung für Cogniwerk machen. Wir sind GDPR-compliant, wir sind EU-AI-Act unterstützend. Wir machen all das. Es gibt es ja, diese Anbieter. Ne? Und wie gesagt, die Aufgabe des Unternehmens ist ja nicht, den Mitarbeitern das Leben schwer zu machen, sondern den Mitarbeitern das Leben leicht zu machen. Also so. Ne? Da geht's ja los. Und so sind auch viele Agenturen aufgestellt. Und natürlich, wenn Mitarbeiter das mehr nutzen und auch Unterstützung darin kriegen, wie sollen sie es nutzen, dann werden auch viele der Vorbehalte, die es heute gibt, die ja gerade unter, sagen wir mal, Fachspezialisten, ne, die Programmierer sagen, das kann niemals so weit kommen, dass man irgendwie mit AI Programmcode schreibt. Die Designer sagen, es kann niemals so weit kommen. Ja, Entschuldigung, das kommt halt schon so weit. Ne? So, und die müssen wir ja auch mitnehmen, diese Leute, die so diese Überzeugung haben, dass das nicht sein kann. Wir müssen denen helfen, dass sie das verstehen, dass das für sie eigentlich ein Booster ist und kein Threat, ne? So gerade für die Erfahrenen, gerade für die guten Leute, für die jungen Leute, das ist eine ganz andere Frage. Ne? Aber für diejenigen, die erfahren sind, die müssen eigentlich verstehen, dass das sie ganz nach oben bringen kann. Ne? So, das ist eine riesige Opportunity, die wir alle haben hier in diesem Kontext. Ne?
Peter, herzlichen Dank für dieses engagierte Schlussplädoyer. Wir müssen an das Ding ran. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.